Alle Mann an Bord zu Schiffbruch, dem Podcast. Heute mit dem fantastischen Professor Dr. Klaus Schantelau. Habe ich das richtig gesagt?
Das ist richtig. Man könnte auch Chantelot sagen. Meine Familie kommt ursprünglich aus Frankreich, aber das ist schon 200-300 Jahre jetzt her. Und von daher hat sich das eingedeutscht und dann klingt das genauso, wie Sie das gesagt haben. Ja.
Das ist witzig, weil das wäre tatsächlich eine von meinen Fragen später gewesen.
Ja, genau. Es gibt da, irgendwann mussten die Hugenotten aus Frankreich fliehen. Es ist also eine Folge der Religionskriege, die hier ja mit der Reformation im Dreißigjährigen Krieg dann übergegangen sind. Und das kam in Frankreich 100 Jahre später vielleicht, 1689 etwa, da war dann da im Prinzip, ne, das, ich glaube, das war vielleicht die Zahl, vielleicht so habe ich mir auch versehen, Edikt von Fontainebleau und danach mussten sehr viele auswandern. Da ist ein bisschen die Spur verloren gegangen zwischenzeitlich, aber 1750 gab es dann den ersten Kirchenbucheintrag in Bremen.
Wissen Sie denn, wofür Chantelot steht?
Also, wenn man das naiv aus Französisch übersetzt, das kann wahrscheinlich jeder selber. Ob das jetzt alles so gedacht ist, weiß ich nicht. Wir haben eine relativ lückenlose Biografie dann von 1750, aber davor die Forschung in Frankreich sind schwierig, weil es da keine ganz konkreten Wurzeln jetzt gab. Es gibt Vermutungen, dass aus der Nähe von Poitiers die Familie kommt, ist aber alles wenig belegt.
Also französische Wurzeln auf jeden Fall.
Aber das ist auf alle Fälle klar, ja.
Ich weiß nicht, ob das dann mit da reinspielt, aber die erste Kennenlernfrage war jetzt so, woher kommen Sie denn eigentlich?
Ja, ich komme, wie ich schon gerade sagte, meine Familie wohnt seitdem dann in Bremen halt und ich bin dann von Bremen aus zum Studium nach Berlin gegangen. Habe da bei der Fraunhofer Gesellschaft dann mich mit Medien beschäftigt, seit 93 und habe dann 2000 die Professur angenommen, hier, die ich jetzt auch noch innehabe im Bereich eben halt angewandte digitale Bildverarbeitung.
Und was haben Sie denn studiert?
Ich habe erst Physik studiert, dann habe ich in Mathematik promoviert. Da haben wir dann angefangen mit Kompressionsverfahren, weil das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt gängig, dass man das weiß, haben viele Ähnlichkeiten von ihrem Algorithmus, von ihrer Mathematik her mit den quantenmechanischen Methoden halt. Mein Doktorvater hatte damals angefangen, bei den JPEG-Standardisierungen und der Folge dann mitzuarbeiten halt und dementsprechend habe ich da auch begonnen, mich mit Wavelet-Technologien zu beschäftigen und bin dann aber eben halt 93 zur Fraunhofer, der Medienbereich war stark angezogen zu dem Zeitpunkt. Das war ein wahnsinnig faszinierendes Gebiet, was, wie gesagt, wie Sie schon sehen, auch mehr oder weniger nahtlos sich dann auch an meine damalige Forschung anreihte und habe dann, wie gesagt, spannende Arbeiten begonnen bei der Fraunhofer Gesellschaft.
Jetzt habe ich schon viele von den quasi Zuhörerfragen weggenommen, die ich habe so ein bisschen umgefragt.
Ich wollte jetzt nicht.
Ja. Gar kein Problem. Ja. Aber jetzt kommen so Fragen, ich weiß nicht. Sie kennen das ja. Wenn ein kleines Kind Sie jetzt interviewen würde, dann würdest du was fragen wie Lieblingsfarbe. Und das frage ich Sie jetzt auch.
Meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe. Da habe ich, also ich habe eine Assoziation aus irgendeinem Grunde, ich weiß nicht wie, mit so, vielleicht jetzt mit 20 oder sowas, halt mit Blau und Grün irgendwie in dem Bereich. Irgendwas zwischen Blau und Grün, Cyan.
Mhm. Das ist interessant. Hatten wir, glaube ich, bisher auch noch gar nicht.
Weil es irgendwie, ich glaube, es verkörpert eben halt so ein Stück weit das Meer und auch die grüne Küste. Und da komme ich schließlich her, relativ nah sozusagen an Bremerhaven haben wir dann quasi gelebt und sind auch oft hingefahren. Und das ist für mich immer noch eine große Faszination, eben halt das Wattenmeer und die ganze Nordseeküste halt. Da sind diese Farben häufig vorhanden. Vielleicht ist es das.
Mhm. Waren Sie auch Wattwandern schon mal?
Natürlich, aber jetzt nicht unbedingt keine großartigen Touren, also mehr in kleinerem Umfang, macht aber einen großen Spaß. Ich bin jedes Jahr an der Nordsee halt und verbringe da auch dann ein bisschen was mit den Füßen im Wasser und im Watt.
Das ist doch sehr schön.
Aber schwimmen tue ich lieber, ehrlich gesagt, im Schwimmbad als jetzt im Wattenmeer. Es ist ja immer unregelmäßig mit den mit der sogenannten Tide da, mit den Hochwasser und Niedrigwasser. Außerdem gibt's auch in Berlin dann nicht immer die Möglichkeit, schon gar nicht im Winter. Also wie gesagt, schwimmen auch fast jeden Tag, wenn ich kann. Und das dann aber eher in Berlin im Schwimmbad und im Wattenmeer nehme ich mehr die Füße und Pitcher mehr in den ersten Metern.
Also sind Sie ein bisschen wie ich, wenn ich meine Füße nicht sehen kann, erstmal suspekt das Gewässer.
Ja, das muss nicht unbedingt sein. Wie gesagt, ich fahre auch gerne Kajak. Und, also es ist nicht unbedingt so, dass ich jetzt dann, wenn der Grund nicht zu sehen ist, dass das dann für mich irgendwie ein Problem wäre. Aber es ist einfach vom Schwimmen jetzt her bei einer Bahn, ich habe dann da auch einen gewissen sportlichen Anspruch, geht es für mich auch beim Schwimmbad dann eben halt eher dabei, auch so eine Maßzahl zu haben, 50 Meter, und dann eben halt da mich dann jeden Tag mehr oder weniger fit zu halten.
Ja, das stimmt. Im Meer schwimmt man und schwimmt man, und auf einmal ist man weg und dann...
Ja, genau. Das, also die Nordsee ist ja auch nicht immer von der Temperatur her so, dass es wirklich da ganz großen Spaß macht, ja, einzutauchen. Das ist natürlich jetzt mit dem Klimawandel, sind die heißen Tage da auch öfter, aber nicht unbedingt so, dass das eigentlich jetzt mir sehr nahe kommt. Ich habe da eigentlich die Schwimmbadtemperatur lieber.
Kann ich durchaus verstehen. Wir machen weiter mit den Lieblingsfragen. Was ist denn die, ja, Lieblingszahl? Das finde ich persönlich immer mit am spannendsten tatsächlich.
Die Lieblingszahl, da habe ich jetzt erstmal gar keine Assoziation. Ich müsste, also ich würde jetzt spontan, aber ich weiß überhaupt nicht, wieso 7 sein. Vielleicht sind das die 7 Tage die Woche.
Also ist auch eine Glückszahl.
Na, 7, wenn Sie das sagen,
ja, muss das stimmen. Ja. Nee, man hört dann im Podcast, wenn wir Gäste haben, frage ich immer gerne nach der Lieblingszahl am Anfang. Und man hört die unterschiedlichsten Zahlen und die unterschiedlichsten Begründungen.
Ja.
Das finde ich immer interessant. Das gibt nochmal, ich finde es interessant, dass Sie sich da noch nie, vor allen Dingen als Physiker, noch nie Gedanken über Lieblingszahl gemacht haben. Sie lieben alle Zahlen.
Naja, das ist, ich bin im Bereich groß geworden, partielle Differentialgleichung, Schrödinger-Gleichung, das sind also die quantenmechanischen Bereiche dann dabei. Das sind eigentlich dann eben halt immer Fragestellungen, die eigentlich auf einer kontinuierlichen Zahlen, auf kontinuierlichen Zahlen, also den reellen Zahlen oder komplexen Zahlen aufbauen, und dann wird es ja schwer, mit jetzt sich eine natürliche Zahl auszudenken. Da haben wahrscheinlich andere Mathematiker andere Bezüge.
Haben Sie denn eine Lieblingsgleichung?
Eine Lieblingsgleichung? Es gibt sehr viele, die jetzt da im Prinzip anstehen könnten, wie gesagt. Ich habe promoviert über die Schrödinger-Gleichung. Ob das meine Lieblingsgleichung ist, habe ich jetzt auch noch nie so gefragt. Aber das ist erstmal, ja, für mich eine sehr bedeutsame Gleichung.
Sehr bedeutsame Gleichung. Das ist auch gute Wortwahl. Mhm. Wie sieht's denn aus mit Lieblingsessen?
Ja, ich gehe regelmäßig italienisch essen, und am liebsten habe ich Gerichte, die eigentlich aus relativ einfachen Zutaten bestehen, aber gute Zutaten. Also eines meiner Lieblingsgerichte ist Spaghetti aglio olio. Einfach nur mit Knoblauch, Olivenöl, etwas scharf Chili oder etwas in der Art dabei und dann Kräuter und so weiter. Das ist also etwas, wo ich, wenn das gut gemacht ist, ich dann auch drin aufgehen kann. Ja.
Das klingt gut.
Es gibt natürlich, ich gehe auch gerne mal jetzt ganz exquisit essen mit mehreren Gängen, aber das muss nicht jetzt eben halt sehr oft sein, sondern das kann sich dann mal alle 2 Jahre oder irgendwie sowas dann halt sozusagen ereignen.
Jetzt geben Sie es doch zu, als Dozent verdienen Sie doch da, Sie fahren doch hier gleich mit dem Porsche weg.
Ich bin eigentlich generell eher ein eher sparsamer Mensch, glaube ich. Ja, und also von daher, aber das liegt nicht daran, ich gönne mir dann gerne etwas, aber ich, wenn man jetzt, sagen wir mal, hier so ein Essen mit mehreren Gängen, das kann man einfach nicht jeden Tag genießen, also das ist meine Wahrnehmung dabei. Außerdem ist das fürchterlich ungesund.
Ja, ich wollte es gerade sagen, sollte man vielleicht doch nicht. Was mögen Sie denn gar nicht? Das ist eine sehr offene Frage.
Was mag ich gar nicht? Was mag ich gar nicht? Das,
gibt natürlich immer die klassischen Antworten wie, ach, ich mag keinen Krieg, ich mag es nicht, wenn jemand an der Ampel vor mir nicht losfährt oder so. Und deswegen finde ich es auch da immer interessant, was den Leuten so als erste Assoziation einfällt.
Ja, ich glaube, ich bin am allergischsten auf, wenn es psychologische Dissonanzen gibt. Das ist, glaube ich, etwas, was mir erstmal auffällt, was dann auch vielleicht Anlass gibt, darüber nachzudenken, aber was natürlich auch mir die Frage aufnötigt, eigentlich, warum sind solche teilweise unsinnigen Dissonanzen überhaupt denn notwendig? Kann man die nicht vermeiden halt?
Können Sie da ein Beispiel geben? Muss ja kein reales sein.
Ein Beispiel? Ignoranz, ja, also wenn sagen wir mal jetzt Problemlagen existieren und die werden ignoriert. Ja, und es gibt da vielleicht keinen Grund dafür, das zu tun, und man versucht sich da so durchzuschaffen. Wäre keine gute Strategie. Manchmal geht das nicht anders, ja, aber eben halt grundsätzlich ist eigentlich dann immer erstmal der Weg zu suchen, dieses im Prinzip anders zu lösen halt.
Und was im Gegenteil mögen Sie denn am meisten?
Am meisten?
auf der Welt.
Auf der Welt? Naja, was hat, ja. Also die, ich denke, die bedeutsamsten Sachen, der Filmemacher, der Kameramann Storaro hat das mal gesagt, Storaro wird er, glaube ich, ausgesprochen, also halt die Liebe, der Tod und die Befreiung sind wahrscheinlich die wichtigsten Momente, die auch in Filmen thematisiert werden und die haben eine große Bedeutung und liefern auch gleichzeitig, wenn man sich damit beschäftigt, glaube ich, eine Quelle des Glücks.
Okay, jetzt mal eine etwas intimere Frage. Was ist denn Ihr heimlicher Schwarm?
Mein heimlicher Schwarm? Es ist lange, lange her, da fand ich Senta Berger ganz toll. Das ist aber, wie gesagt, da war ich eher in ein Heranwachsender. Das hat sich dann natürlich irgendwie gewandelt und so viel kann ich vielleicht dazu sagen.
Also ich finde es mutig, dass Sie überhaupt einen Namen sagen. Die meisten sagen dann sowas wie aufs Land zu fahren, das ist mein heimlicher Schwarm oder so.
Also,
das finde ich ganz interessant. Ich finde es mutig, dass da auch mal eine Person kommt. Das ist ja das, worauf es eigentlich abzielt.
Naja, wie gesagt, ich habe mich schon immer früher auch für Film interessiert. Das war für mich immer eine große Leidenschaft halt. Und da gibt es natürlich viele Schauspielerinnen, die unwahrscheinlich charismatisch sind. Und ich dachte jetzt, dass diese Frage auch dann vielleicht
durchaus,
auf diese Ebene zumindest nicht vermeiden möchte. Und daher habe ich da jetzt einfach mal so einen Namen gesagt. Da gibt's natürlich sehr viele andere, es war jetzt mal eben halt etwas länger her. Das macht das einfacher, mal anzusprechen.
Halt. Kann ich verstehen. Es gibt da auch aktuell ganz tolle Schauspielerinnen, wo man durchaus mal hinterher gucken kann. Aber ja,
es geht ja nicht nur ums Gucken, sondern eben halt das Erleben.
Ja, natürlich.
Die Person, im Prinzip. Wirkt, welche Ausstrahlung sie besitzt und so weiter.
Ich wollte jetzt gar nicht darauf hinaus, dass man da irgendwie auf den Po gucken muss. aber
das
wo man mal interessiert.
Das finde ich sympathisch von Ihnen.
was wollen Sie denn mal werden, wenn Sie groß sind?
Ja, das ist eine schöne Frage. Klar. Da sind wir wieder bei heimlichen Wünschen. War ja so ähnlich vielleicht ein bisschen. Also ich hatte mal die Absicht, mich im Rockmusikbereich zu betätigen halt. Und das habe ich auch längere Zeit getan. Ich bin dann 83, glaube ich, gegen die Ärzte angetreten mit meiner Band im Senatsrockwettbewerb und wir waren auf Platz 17, glaube ich, und die auf Platz 1. Und da habe ich gesagt, vielleicht sollte ich das mit der Physik doch jetzt als die ernsteste Beschäftigung in meinem Leben ansehen und die Musik auf Platz 2 setzen halt. Vorher war das noch so pari-pari und das hat lange Zeit eben halt mich vorangetrieben, ob sowas eventuell etwas für mich sein könnte und möglich wäre halt.
Der Professor Dimanski hat das ja auch gesagt, dass er in der Musik interessiert war, aber dann gesagt hat, ich kann in diesem Genre vielleicht jetzt nicht so gut erfolgreich werden wie in der Kunst.
Und genau,
so das finde ich interessant.
Das war damals eben mal, das war bei mir ja relativ ähnlich. Als mein Doktorvater damals anfing mit der Codierung, war das ganz klar auf Bilder gemünzt. Und dann haben wir uns natürlich mit visueller Information beschäftigt. Und die Stelle bei der Fraunhofer, da ging es um Segmentierungsalgorithmen. Das heißt also, was man heute jetzt als Keying bezeichnet. Aber man hat damals dazu versucht, das auch ohne diesen Green Screen im Prinzip zu betreiben. Und da hatte ich drüber geforscht. Da war ich also unwahrscheinlich schnell bei visuellen Signalen, bei Filmproduktion. Und das hat mich dann noch nicht mehr losgelassen. Und dann war, sagen wir mal, jetzt gleichzeitig ist es natürlich dann eine Ebene, die zwar da zunächst mal rein technisch war, ist natürlich dann aber auch ein Anlass gewesen, vielleicht dann die Frage der Musik eher vielleicht auf ein anderes Medium, wie visuelle Medien dann zu übertragen. Und die Begeisterung ist dann auch so einfach rübergewandert, sag ich mal.
Jetzt will ich aber nochmal drauf zurückkommen, dass Sie quasi Rockstar waren. Das finde ich ein spannendes Thema.
Das ist, wir haben in kleinen Clubs
mit
gespielt halt in Berlin halt und es ging aber eben halt so 2-3 Jahre lang sehr gut aufwärts und das heißt also, ich hatte das schon länger, seitdem ich 15 bin, hatte ich dann in Bands gespielt, auch in Bremen schon.
Und in was für Musikinstrumente?
Ich habe also Gitarre gespielt und Gesang.
Gesang auch?
Ja.
Mhm. Das ist cool. Also Männergesang, waren Sie da der Leadsänger, also der Hauptakteur da?
Kann man so sagen, ja.
Mhm. Oh, also Sie waren der richtig coole, der vorne stand.
Ich würde sagen, das war eine Schwäche von uns, dass unsere Texte nicht gut waren. Weil sie jetzt im Verhältnis gesehen, also die Musik war ausgezeichnet, aber wir hatten Schwäche bei den Texten, würde ich sagen. Das war auch dann etwas, wo ich stark ins Nachdenken gekommen bin, als ich dann erfolgreiche Bands in den 80er Jahren in Berlin gesehen habe. Mhm. und hatte da eigentlich auch, wenn ich mal meine Geschichte und auch die meiner Bandmitglieder betrachtet hatte, habe ich eigentlich jetzt niemanden gesehen, der so eine strukturierende Kraft hatte, auch über die Texte zum Beispiel, dass er dann diese ganze Band sehr stark in eine gewisse Richtung bringen konnte. Und das hat mich also dann stark ins Nachdenken gebracht, und habe dann in dieser Schwäche auch dann, glaube ich, den ersten Grund gesehen, das eigentlich mehr an den Nagel zu hängen.
Wer hat denn die Texte bei Ihnen geschrieben damals?
Ja, das waren eigentlich meist so 3-4 Leute. Das war immer anders. Wir haben eigentlich eben, die Schwäche kam natürlich daher, ja, dass sie meistens lag, haben wir eigentlich die Refrainzeile etwa, haben wir die recht intensiv bearbeitet und darauf Wert gelegt, dass das eingängig ist und mit der Musik zusammenpasst. Haben aber dann den gesamten Text eigentlich vernachlässigt. Und das ist dann auf Dauer, führte das zu einer, würde ich sagen, nicht völlig ausgereiften Musik. Der Text kann da natürlich viel an verschiedenen Stellen auch dann darauf einwirken, dass man sich fragt, sollte jetzt das Schlagzeug so sein, sollte der Bass so sein, sollte dies und jenes so sein, halt, um da den Ausdruck sozusagen konzentriert auf einen Punkt zu bringen.
Und haben Sie dann nur Live-Auftritte gegeben oder tatsächlich auch Platten oder CDs oder?
Ja, wir haben Live-Auftritte gemacht halt und dann dabei immer Möglichkeiten gehabt, im Studio zu arbeiten. Also halt damals, sollte dann ein Berlin-Sampler entstehen, der soll auf Platte gepresst werden. Wir hatten dann bei uns immer nur Demo-Aufnahmen gemacht und eigentlich dann das Geld nicht in die Hand genommen, daraus eine Platte zu pressen. Das ist ja auch immer so ein Stück weit leicht narzisstischer Wunsch, dass man jetzt sagt, man hat eine Platte gemacht und ist die Frage, ob das ökonomisch dann eigentlich gerechtfertigt wäre. Und wie gesagt, wir haben uns dann bei diesen Rockwettbewerben, waren wir zweimal dabei, das war dann schon so die stärkste Messlatte. Man spielt da ja mit den Bands oder gegen die Bands und man sieht die anderen halt, ob man da jetzt eine Platte gemacht hat oder nicht, ist dann zweitrangig. Wir waren natürlich begeistert, als ein Produzent auf uns zukam und sagte, wir machen jetzt diese Platte. Stellte sich aber raus, dass der hatte geerbt und ich glaube, das war auch jetzt das Hauptkapital, was er hatte, war ein Studio, was aber geerbt war und seine Fähigkeiten, glaube ich, standen hinter dem Ausrüstungsgegenständen zurück. Das heißt, auch da war dann im Prinzip die Hoffnung oder die Vision Platte dann plötzlich nicht mehr so wichtig. Was nutzt einem dann so eine Platte, wenn das also dann auf wackeligen Füßen eigentlich gemacht ist?
Gibt es denn trotzdem noch irgendeine Form der Aufnahmen, die man auch heute noch hat?
Ich habe irgendwo ein Band, ich habe das auch noch vor 10, 15 Jahren immer noch mal im Auto gehört, aber dann, ich weiß nicht mehr, wie lange ist es jetzt her, seitdem es keine Kassettenrekorder mehr gibt im Auto.
Schon eine Weile.
Also ja, dann da haben wir das manchmal noch gehört, aber seitdem ist das, ich muss irgendwo bei mir in den Schubladen vergraben sein, da hatte ich manchmal in etwas nostalgischen Moment noch mal drin geschwärmt, aber das ist schon lange vorbei
auch, ja. Also das fände ich ja super interessant, das mal zu hören. Wäre natürlich auch super, wenn wir das im Podcast einspielen könnten. Aber ich will Sie da jetzt nicht dazu drängen, dass Sie da die alten Sachen nochmal rausgraben.
Ja, wird so schnell, will ich das nicht wahrscheinlich nicht finden halt immer. Aber ich schaue nochmal nach. Ist ja nicht immer.
Ich persönlich bin ja auch nicht so der Musiker und bin nicht so tief im Musikbusiness drin. Deswegen finde ich es auch wesentlich spannender, was Sie jetzt machen und dass Sie quasi im Videoproduktionsbereich, auch im digitalen Nachbearbeitungsbereich so aufgeblüht sind. Und ja. Da würde mich mal interessieren, was war das letzte Projekt? Sie betreuen ja hier viele Schülerprojekte, also Studentenprojekte. Und was war das letzte Projekt, an dem Sie wirklich am Schreiben des Projekts, also an der Konzeption bis zum Schluss, wirklich der Produzent waren quasi? Nicht nur die Hilfe, die drüber wacht und guckt, dass alles technisch richtig abläuft, sondern wirklich die treibende Kraft dahinter.
Das war der Film für die Stadt Schmalkalden zur Reformation. Ja, für die Reformation Luther 2017 halt.
Mhm. Und würden Sie sowas öfter gerne machen oder ist das zu arbeitsaufwendig neben dem Job?
Das war da eben halt auch. Ich hatte dann da mehrere Produktionen in der Form ja dann durchgeführt, aber es stellt sich dann raus, dass das hier für diesen Betrieb mit Studenten, mit Studierenden halt, was natürlich auch dann wichtig ist, um sich auf dem Markt zu behaupten, weil man dann Preise anbieten kann, die geringer sind. Das führt da leider dazu, dass man aber das nicht unbedingt, wenn man diesen Produktionsprozess hat und einen Termin hat, muss der Film in 8 Wochen fertig sein, das ist mit dem Vorlesungsbereich eigentlich nicht verträglich halt. Es sind unwahrscheinlich große didaktische Herausforderungen, wenn man das probieren will. Ich habe das diese Strukturen passen zu wenig zusammen, als dass das für eine ständige für eine ständige Ausprägung des Lehrbereichs geeignet ist. Ja. Der letzte Ansatz war jetzt, wir hatten, wie gesagt, es gab jetzt zum Bauhausjubiläum wieder die Idee, ob man da einen 360-Grad-Film produziert. Also das hatten wir probiert gehabt mit Greenscreen. Integration von sozusagen ein Guide, der durch eine Ausstellung führt, das ist dann auch mal vorgestellt worden. Da hätte ich dann auch das nochmal gemacht, weil das eine sehr interessante Produktion jetzt gewesen wäre halt. Das wäre aber dann wahrscheinlich jetzt weitreichend erstmal nicht mit den Studierenden in einem großen Maße zusammengegangen, sondern ich hätte wirklich Leute einstellen müssen, halt aus den Studierendenbereich natürlich halt, ja. Es ist dann dazu nicht gekommen, die Finanzierung ist nicht zustande gekommen halt. Ich habe dann aber nachher hier mit in der Vorlesung Mixed Reality Projekt, die für sowas auch gedacht ist, dass man mal exzeptionelle Sachen mal ausprobieren kann, haben wir dann 360-Grad-Filme produziert halt. Die sind auch auf der Intermediale ausgestellt worden. Also da ist es, da war ich hart dran, sowas mal wieder zu übernehmen halt. Und so ist auch mein jetziger Stand. Also ich bin da offen dafür. Es muss sich aber eben halt sowohl zeitlich als auch von dem Finanzvolumen, als auch von der Möglichkeit, jetzt Leute einzustellen, sind die da, ja, oder wie haben die Zeit? Das ist alles eben halt recht schwierig, dass das alles zusammenkommt. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht groß, dass sowas eben halt jetzt, sagen wir mal, eben wirklich ständig passiert. Und wenn das dann alle ein, zwei Jahre ist, dann ist das eigentlich ein ganz guter Schnitt.
Und machen Sie privat noch irgendwelche Medienproduktionen? Haben Sie einen eigenen YouTube-Kanal oder machen Sie da hobbymäßig nochmal ein paar Filme?
Also ich teste, was ich jetzt, wenn ich die Vorlesungen weiterentwickle, also das Greenscreen-Studio zum Beispiel, das ist jetzt nicht einfach mit einmal, das wird nicht beschafft und dann ist das alles hinterher dabei gleich top funktionsfähig. Ja, also das ist, wenn ich das mal kurz schildern kann, also 2013 haben wir die Beantragung begonnen, 2014 hat man sich bei der DFG dann dazu entschlossen, diese Finanzierung da zu stemmen halt, und das Land hatte das Geld dann bereitgestellt. Dann haben wir im Mai 2015 die Geräte hier gehabt. Das hat dann erstmal ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis wir das eigentlich dann auch gut bedienen konnten halt dabei. Dann haben wir 2016 und 17 dann Produktion damit gemacht. Da war aber dann didaktisch noch gar nicht viel umgesetzt. Dann hat man 2017, 18 habe ich jetzt dann daran gearbeitet, diese was wir da in der Produktion dann machen, für den Transferbereich jetzt auch in die Lehrveranstaltung immer mehr zu integrieren. Das ist ein langwieriger Prozess. Nicht alles funktioniert dabei. Dabei entwickelt sich auch die Technik dann natürlich, wie man im Greenscreen-Studio, wie man da umgeht, weiter. Aber diese Sachen, bevor ich die in die Vorlesung packe, teste ich die natürlich erstmal privat zu Hause. Ja, wenn es nicht also in der Produktion meinetwegen dann schon eingeflossen ist. Beispiel dann, wir haben also gemerkt, dass die Flächenscheinwerfer waren zu wenige da. Ja, ich habe das immer wieder auch dann probiert, also die künstliche Umgebung mit der realen Umgebung, sowohl im privaten als auch dann hier abzugleichen halt. Und es stellte sich heraus, wir müssen auch nochmal nachbestellen. Und da fehlt einfach hier was bei der Ausrüstung. Das ist dann 2018 beschafft worden. Also das verzahnt sich natürlich. Ja, und sagen wir mal, das Gleiche ist meinetwegen mit Tracking und mit einem Gimbal zu arbeiten. Wenn man das nicht ständig, ist ein bisschen übertrieben, aber wenn man das nicht sehr oft macht, dann ist das einfach hinterher und nicht so, dass es eigentlich zu einer Produktion eingesetzt werden kann. Ja, also man muss das ständig gewissermaßen üben. Von daher gehört für mich ein Umgang mit der Kamera eigentlich mal ein bisschen übertrieben gesagt zu meinem Wochenendprogramm.
Ja. Man hört ja auf jeden Fall jetzt schon raus, funktioniert nicht immer alles problemlos mit der Technik und so weiter. Und Sie,
es muss entwickelt werden.
Ja, und Sie unterrichten ja auch Mathematik und so. Und ja, da ist es ja so, man macht sich einen Vorlesungsplan, zieht den durch und die Schüler lernen das, die Studenten lernen das. Ja. Bei den ganzen technischen Sachen, wo man auch zu Hause Projekte machen muss oder so, stelle ich mir das persönlich unheimlich schwer vor, diese Belastung zu haben oder dieses Hintergrundwissen, dass die Studenten das vielleicht einfach technisch nicht hinkriegen, dass Programme nicht funktionieren, dass irgendwelche Rechner hier nicht funktionieren, dass eine Kamera nicht da ist. Und all diese ganzen technischen Kleinigkeiten das ist doch bestimmt eine enorme Belastung, das die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben.
Naja, das ist also auch das Prinzip, wo man sich fragen muss, was passt jetzt in diese oder jene Lehrveranstaltung? Man kann nicht diese ganzen Bereiche sind so umfangreich, dass wir jetzt nicht das in einer Lehrveranstaltung abbilden können, ist ja klar. Ja. Deswegen fange ich ja an mit Realbild, mit Fotografie im Studio. Dann machen wir Video eher, ja, mehr virtuell, aber das soll sich auch wieder stärker ändern, auf eine Verzahnung heraus. Aber diese Verzahnung von Greenscreen-Studio und von den realen Aufnahmen, die haben wir erstmal im Master jetzt soweit eigentlich im Griff, also auch jetzt von der Didaktik her, dass das eigentlich zu einem regelmäßigen Programm werden kann, wo dann, wenn da mal was schief geht, dass das nicht drastisch ist oder dramatisch ist. Da haben wir also dann genug Kameras, die können ersetzt werden, man kann im Pool arbeiten. Das muss alles gewährleistet sein, dass nicht jetzt dann hinterher hier die Studierenden die Geräte gar nicht haben, mit denen sie nachher dann Projekte machen sollen. Also das heißt, immer wieder werden jetzt Veranstaltungen genommen, um einen Schritt weiterzukommen, eben halt auch in der Abbildung in das Lehrprogramm. Jetzt geht's also in den nächsten Jahren dann stärker in die Veranstaltung, die wir jetzt gerade gemacht haben zusammen, MMUKS V1, soll wieder mehr Video rein. Wir haben das erste jetzt zum Beispiel da gesehen, die Tracking-Aufnahme von ihrem Kollegen halt dann dabei, wo er ja eine wunderschöne grüne Wiese eben halt ein virtuelles Haus reingesetzt hat. So soll es viel stärker weitergehen und das ist, wie gesagt, aber auch nicht einfach von heute auf morgen zu machen. Hier braucht man immer einen längeren Vorlaufprozess, damit diese Reibungsflächen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, möglichst minimal werden. Also ich setze hier dabei auf eine nachhaltige Entwicklung über mehrere Jahre. Dann ist auch die Belastung nicht exorbitant, sondern man kann das dann eben halt fokussieren, sagen, das ist jetzt das Problem, was wir jetzt angehen wollen. Wir haben jetzt eben halt sehr viel mit Marcon im Greenscreen gearbeitet, verschiedene Marker ausgetestet, verschiedene Tracking-Verfahren ausgetestet halt dabei. Und sind da jetzt relativ sicher, durch eine relativ große Anzahl von Studierendenprojekten, wie man das machen muss. Ja, weil theoretisch ist es schnell klar, aber ob das in dem Studio mit dem Licht, was wir hier verwenden, für die Art und Weise, was wir aufnehmen wollen, auch so passt, ist dann fraglich. Man kann da jetzt dann eben halt auch wieder diese Vorlesungseinheiten verdichten. Ja, die sind also relativ, die werden stabiler, wenn man das öfter betrieben hat. Also Studiobetrieb, Hardware, immer wieder neue Hardware, ja. Und die Didaktik müssen immer wieder aneinander angepasst werden. Das ist ein ständiger dynamischer Prozess halt. Und dann kann man das eben halt aber auch von der Belastung her eben halt in einem erträglichen Maße gestalten, wie das für jede Vorlesung vielleicht ist oder sein sollte. Ja, ich meine, wenn ich jetzt Mathematik lehren würde, im Masterbereich jetzt an einer mathematischen Fakultät, ist das ja auch nicht so, dass das dann stillsteht. Nur es sind natürlich andere Randbedingungen, die dann hinterher dabei das immer wieder weitertreiben. Ja, ich habe da ja damals im Mathematikbereich damals geforscht auch. Stillstand gibt's da natürlich auch nicht. Stillstand ist also, wir sagen mal, jetzt natürlich die Grundlagen, die wir jetzt hier brauchen, die sind natürlich immer die gleichen. Da ist Ruhe drin, ne? Aber wenn man da jetzt in die vorderen Bereiche vordringen will, ist es immer sehr dynamisch halt.
Ein weiterer Punkt, der mich interessiert, ist natürlich Software. Und bei Software kann man ja sich in drei verschiedene Richtungen ausrichten. Entweder man sagt, man nimmt, was das Beste ist, das Beste zu bedienen, das Günstigste, oder man nimmt das, was in der Wirtschaft am meisten gefordert wird. Wonach richtet sich das jetzt, ob wir mit Adobe-Programmen arbeiten, mit Open-Source-Sachen oder mit was eben? Weil wir benutzen ja viele Programme, die eigentlich in der Realwirtschaft unheimlich teuer sind, die sich Studenten also so theoretisch gar nicht leisten könnten. Wonach geht man dann? Nimmt man das, weil das das Beste ist oder weil das...
Das hängt natürlich auch von der Ausrichtung jetzt des jeweiligen Fachs ab. Ja, also bei den Fächern, die ich jetzt unterrichte, ich setze da ja eben halt auf, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auch dann Namen nennen darf oder so, das ist ja
dann immer so eine... Ja, ich denke schon, wir nur keine Werbung machen.
Ja, genau, also es gibt eine sehr gute Verzahnung eben von Adobe-Produkten und Cinema 4D. Es geht hier dabei eben halt, da sichergestellt ist, dass wir eben halt mit Lizenzen, Studierendenlizenzen hier arbeiten können, auch die Studierenden sich diese Lizenzen selber besorgen können, natürlich dann eben nicht kommerziell nutzbar. Habe ich hier den Fokus bei meinen Vorlesungen, dass wir möglichst schnell effizient, also die Medien wirklich produzieren können. Also einen schnellen, hochqualitativen Zugang zu ermöglichen, weil die Zeit, die wir haben, ist unwahrscheinlich gering. Jede Woche, jedes Semester, was wir mit einer zusätzlichen, ich sag mal, Schlenker, weil wir dann Geld sparen wollen und dann dauert aber jetzt so ein Projekt anzufertigen mit so einer Software wieder 4 Wochen länger oder es ist eine Verzahnung zu anderen Programmen nicht so einfach gegeben halt, würde hier einen unnötigen Reibungsverlust bedeuten halt. Und da die Zeit, wenn wir da also jetzt sagen, wir wollen hier Fotografie, Film einführen, wir haben bei Joachim Niemanski dann die ganzen Printbereiche und so weiter, da ist wenig Zeit dafür da, diese ganzen Technologien zumindest im Bachelor auch mal so weit umzusetzen, dass da wirklich Filme bei rauskommen, die dann, die sehr guten Filme, können auf dem Markt auch sind konkurrenzfähig und werden genutzt von Unternehmern, um ihre Produkte hier zu bewerben. Wenn wir dahin kommen wollen, müssen wir zusehen, dass wir eben halt das leistungsstärkste Tool nehmen in Hinsicht auf den qualitativen Output, den das Tool sozusagen liefert.
Ja. Also quasi Preis ist erstmal das, was gar nicht in genau. Betracht gezogen wird, sondern es geht nur um Geschwindigkeit und Qualität.
Genau, ja, also die Geschwindigkeit der Bedienung und die Qualität der Bedienung halt dabei, dass das möglichst intuitiv ist, möglichst schnell eben halt zu hochqualitativen Ergebnissen führt. Ich kaufe mir privat dann eben halt Lizenzen, die eben halt kommerziell nutzbar sind. Hm. Und dadurch wird also jetzt auch die Hochschule dann nicht belastet. Das ist also hier dann sozusagen der Lehrbetrieb dann da durch die, wie gesagt, vorhandenen Lehrlizenzen dadurch eigentlich nicht belastet.
Gut, jetzt hätte ich vielleicht noch so zum Abschluss hin eine bisschen Frage zum Privatleben. So, haben Sie, das tatsächlich, wurde ich das gefragt, ob ich Sie das fragen kann, haben Sie denn eine Frau? Oder eine Freundin, man weiß ja nicht.
Ja, ich bin also, glaube ich, ich würde mal jetzt sagen, sozial sehr gut eingebettet in einem sehr großen Freundes- und Familienkreis halt. Ja, und da... Ich denke, das sollte erstmal eigentlich genügen halt. Bin langjährig mit Menschen zusammen halt. Es ist auch mit einer Frau so ist es eben halt der Fall. Und also.
Also wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail gehen.
Nein, ich war also lange Zeit verheiratet. Ich bin dann geschieden worden halt. Wir haben uns scheiden lassen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis. Wir treffen uns regelmäßig. Aber es ist eben halt nicht mehr das, was man unter einer klassischen Beziehung versteht.
Ah, okay. Also es hat quasi nicht mehr funktioniert, dass man da zu eng zusammen war.
Ja, da fangen jetzt viele Fragen an. Muss das so sein? Ich meine, ich bin ja jetzt ich bin nicht mehr 25 halt. Ja, von daher ändert sich da auch dann vielleicht dann der Anspruch, wie intensiv eine Beziehung gelebt werden sollte oder muss. Ja, also das ist Beispiel mal, ich kann doch nicht erwarten jetzt, dass ich mal wegen eine Partnerin kennenlerne, mit der ich dann so viel schwimmen gehe, wie ich das jetzt alleine mache. Ist sowas notwendig? Das sind Fragen, die sich dann schon stellen. Dabei sind viele neue Modelle, ja auch sage ich Lebensmodelle eben halt, dass die offen diskutiert werden in der Gesellschaft. Das finde ich sehr spannend halt, weil sich das, gerade wenn ich glaube, wenn die Zeit fortschreitet und man wird älter, es ist oft auch so, dass sich dann die Beziehungsmodelle dann ändern halt.
Ja, gerade heutzutage ist das ja überhaupt kein Muss mehr und man kann ist da auf jeden Fall gesellschaftlich flexibel unterwegs.
Genau, das ist also, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung, dieser gesellschaftliche Fortschritt, der auch ja weitreichend psychologisch untersetzt ist halt. Und ich interessiere mich sehr stark für psychologische Entwicklung halt. Natürlich nebenbei, ja. Und das fließt dann ja aber auch in solche Fragen hinterher ein und verzahnt sich damit dann hinterher.
Zum Abschluss. Was hätten Sie denn gemacht, wenn das jetzt alles so gar nicht geklappt hätte? Musiker wäre nichts geworden, aber auch Dozent wäre nichts geworden. Was wäre dann der Ausweichplan gewesen? Oder der Traum, was hätten Sie gewollt dann vom Leben?
Ja, Musiker war ja im Prinzip der Traum, ja, dass dann hatte ich danach immer mal wieder auch dann die Idee gehabt, jetzt unternehmerisch tätig zu werden halt, das war dann, aber ja, ob das denn noch so direkt als Traum zu sehen ist, das ist also fraglich, aber ich habe dann wegen bei Businessplan-Wettbewerben und sowas mitgemacht, eben halt hatte also das immer als ein Gleis neben den Bewerbungen einer Hochschule eben halt dann auch vorangetrieben halt. Das war jetzt immer das, was ich dann nebenbei gemacht hatte. Ja, ob ich das jetzt, ja, ich bin nicht unglücklich, dass es so nicht gekommen ist.
Ja, vor allen Dingen, das ist immer so bei kreativen Sachen und ich merke, Sie haben sowohl die kreative Seite als auch die fachliche Seite und das ist schwer, dann den einen Beruf zu definieren, den man gerne haben möchte. Und ich glaube, das ist gut, dass Sie jetzt so viele Studenten um sich herum haben,
oder? Ich bin damit absolut glücklich, so wie das jetzt läuft, gerade mit dem Studiengang Multimedia Marketing und mit der fantastischen Zusammenarbeit eben halt mit Joachim Dimanski und auch mit Uwe Hettler.
Das hat er auch gesagt.
Weil es hier eben halt dann, ich sag mal, meine kreativen Anteile, die deckt dann diese Zusammenarbeit stark ab. Aber das ist auch dann, glaube ich, eine sehr fruchtbare Kombination. Ja, wie gesagt, da gehört diese Output-Orientiertheit dann dazu, dass man sagt, wir wollen möglichst schnell in die Produktion von Medien reinkommen. Und da lebt auch meine kreative Seite stark auf. Und ohne dass ich jetzt dabei mich in ein Terrain bewegen muss, auf dem ich wenig Ausbildung habe, das ist sozusagen, da kann ich der Techniker sein und bleiben. Und diese gestalterischen Aspekte kommen eben halt dann stark durch jetzt Joachim Diemanski rein und die Bereiche aus dem Marketing von Uwe Hettler.
Okay, jetzt ist mir doch noch eine Sache eingefallen, die ich vielleicht doch noch zum Abschluss fragen möchte. Jetzt ist die dritte Abschlussfrage. Wenn Sie gehen ja ab und zu mal in der Mensa essen und so.
Ja.
Kommt das dann oft vor, dass Studenten, also man muss ja sowieso andauernd grüßen als Dozent. Man muss ja andauernd, kennt man überall die Leute.
Ja, klar, ich grüße ständig, stimmt.
Und kommt es dann auch oft vor, dass sich Leute, Studenten zu ihnen an den Tisch stellen, während sie da gerade ein Sandwich im Mund haben und dann so, ja, ich wollte da noch das und das fragen.
Das kommt vor, aber nicht oft. Und ist also, wie gesagt, auch überhaupt nicht problematisch. Meist sind das ja kurze Fragen. War die Abgabe gestern oder vorgestern? Das beantworte ich auch gerne. Ich habe da also bis jetzt nie Schwierigkeiten gehabt, dass ich dann nicht mehr zum Essen gekommen bin.
Okay, gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass Sie heute hier waren und so, Vogel, so offen geredet haben.
Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit war sehr kurzweilig.
Alles klar. Auf Wiedersehen.